Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Game Changer, der Fußball-Podcast. Heute in einer kleineren Runde wie auch schon. Der Walle und der Robin können leider nicht dabei sein, was aber bedeutet, dass ich hier gegenüber von mir den Linus ganz herzlich begrüße. Ciao, Linus.
Ciao, Till. Salut miteinander.
Ciao auch von meiner Seite. Mein Name ist Till und ich bin mega gespannt, was wir in dieser Folge besprechen. Es ist Die Regular Season ist fertig von den Herren, Linus. Der Abstiegskampf ist beendet. Was ist deine Einschätzung nach dem letzten Spieltag?
Ja, also nicht nur die Regular Season, sondern die ganze Saison ist vorbei. Und ich meine, wir haben einen richtig geilen Abstiegskampf gehabt bis zum Schluss. Und ich würde sagen, das ist eigentlich auch nochmal das Highlight gesehen jetzt. Und ich habe es fast ein bisschen schade gefunden, sind die Spiele alle am Donnerstag gesehen. Ich weiß auch nicht, warum man die nicht auch aufs Wochenende gelegt hat. Hat man ja dort irgendwie können so zwei verschiedene Anspielzeiten finden, einmal für die Topgruppe und einmal für die Gruppe, wo man Abstieg noch gespielt hat. Aber ja, alle Abstiegskandidaten haben ihre Spiele gewonnen und das heisst, dass am Schluss Yverdon trotzdem runter muss, direkt, und geht sehr gut im Barrage.
Ja, das ist natürlich absolut recht. Nicht nur die Regular Season ist dabei, auch die Championship Groups und Relegation Groups. Ich habe da im Kopf natürlich schon die Barrage gehabt. Wieso die Saison halt gleich noch nicht ganz dabei ist.
Sehr guter Punkt. Da kommen noch zwei wichtige Spiele diese Woche für GC und Aarau natürlich. Und ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen zu kompliziert mit all den englischen Begriffen für welchen Abschnitt von der Saison und welches einzelne Spiel noch und was weiß ich.
Ja, geil, eigentlich für die Barrage müsste es eigentlich auch noch irgendwie einen englischen Begriff geben. Also so eben,
Relegation Playoff Finals. Ja.
Das ist ja wirklich die Regular Season, dann die Relegation Group und eigentlich müsste ja Barrage wirklich auch so. Ja.
Aber ich muss sagen, da können glaube ich auch verschiedene Namen um für die Gruppen. Also ich habe da diverses gehört und gelesen und also keine Ahnung. Im Endeffekt, ich glaube, wir wissen immer, von was wir ungefähr reden. Und ja, das ist mal das Wichtigste, glaube ich.
Ja. Ich glaube, da gibt es noch Platz für Verbesserungen bei der Vermarktung von der Super League, dass wir da wirklich von der Barrage reden. Aber ja, Spass beiseite, hey, gehen wir doch in die Spiele rein, weil eben du hast gesagt, alle drei haben ihre Match gewonnen. Fangen wir doch gerade an mit dem am Schluss jetzt der traurigen, direkten Abstieg in Yverdon nach zwei Saisons. Jetzt in der Super League müssen sie wieder runter, gewinnen daheim gegen den FC Zürich relativ problemlos. Also klar, am Schluss kriegst du noch die zwei unnötigen Goal, aber vorher fragst du dich schon, wenn sie so. Klar, sie haben jetzt nicht den Gegner gehabt, was am
unbedingt
hätte wollen. Aber hast du schon Ansätze gesehen, wo du dich gefragt hast, hey, schade, letzter Spieltag erst.
Aber hat mir bei Yverdon auch durch die Saison durch, und gerade ich würde sagen, Anfang von der Rückrunde immer wieder gesehen. Also ich meine, die haben einige gute Spiele gehabt, die haben gegen starke Gegner gewonnen, und haben dann einfach ein bisschen Phasen gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, wo sie sich vielleicht schon sicher gesehen sind. Ich weiß nicht, ob das etwas gesehen ist, was in den Köpfen gesehen ist, aber ich meine, die haben, 12 Punkte Vorsprung gehabt, zeitweise, ja, auf Vinti.
Und dann nicht am Anfang, nach 28 und 29 Runden. Ja, also kurz vor Schluss eigentlich.
Ja, also ich frage mich dann, ob dort einfach wie schon, man sich schon sicher gesehen ist, dass man es überstanden hat, dass man dann so ein bisschen nachgelassen hat. Also da kommen natürlich immer viele Sachen zusammen, ist klar, kann man sich nicht so einfach machen. Aber 12 Punkte Vorsprung und dann noch absteigen, wie du sagst, so 10 Runden ungefähr vor Schluss. Also das, ja, eigentlich darf es nicht passieren. Und klar, Vinti hat recht einen Run angelegt, umgekehrt, viele Spiele gewonnen. Aber ich denke, aus Yverdon Sicht muss man sich schon auch an der eigenen Nase nehmen, nachdem man es lange eigentlich wirklich gut gemacht hat in dieser Saison.
Ja, vor allem hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, also ich bin mir fast sicher, dass wir das auch im Podcast mal gesagt haben, dass wir sie wie so aus dem Abstiegskampf fast schon verabschiedet haben und sie auch noch haben wollen reinziehen. Haben sich ja in der Winterpause gerade mit Marcus Arno auch noch wirklich mit einem Statement auch verstärkt. Aber ja, eben, ich glaube, es ist wirklich ab dem Moment, wo Vinti halt angefangen hat, aus dem Nichts-Spiel gewinnen, ist bei Iverdon genau in die andere Richtung. Ich meine, jetzt natürlich gerade der letzte Spieltag ist natürlich ultra bitter mit dem Penalty in der allerletzten Sekunde. Aber ja, über die ganze Saison gesehen, und ich meine, jetzt auch vielleicht ins Persönliche von mir rein, ja, ich hatte das auch so getippt und vielleicht auch ein bisschen erhofft fast schon. Jetzt, nicht böse gemeint, aber ja, wenn ich jetzt anschaue, Vinti, GC, Aarau, Thun, Sion, alle die hätte ich wahrscheinlich lieber in der Super League wie Yverdon. Weil sie, ja, jetzt, ich glaube, es ist sogar wortwörtlich so in einem Artikel gewesen, sie werden jetzt wahrscheinlich nicht mega vermisst werden, also in der Super League.
Ja, ich glaube, ein Blick gesehen. Ja, voll. Also ich meine, weder der tiefe Platz noch ja, die Stimmung, die jetzt nicht die gleiche ist wie zum Beispiel auf der Schützenwiese, ja, sind jetzt für einen neutralen Zuschauenden jetzt die grossen Argumente dafür, dass man Yverdon unbedingt hat wollen oben behalten. Ich denke, nichtsdestotrotz, Yverdon hat rein spielerisch eigentlich über weite Strecke eigentlich gezeigt, dass sie, ja, dass sie nicht so unrecht oben geblieben wären. Ich glaube, wenn man jetzt so die Formkurven anschaut, also gerade der GC hat jetzt riesen Glück, dass sie es noch irgendwie im Barsch geschafft haben. Und ja, ich denke, im Endeffekt ist es auf jeden Fall cool gewesen, um einfach aus einer neutralen Sicht, kann ich jetzt nur mal sagen, den Abstiegskampf zu verfolgen. Es war hochspannend gewesen. Ich denke, der einzige Punkt, der vielleicht bei Yverdon noch reinkommt, dann noch so aus dieser so ein bisschen persönlichen Perspektive, oder? Dort hast du natürlich auch so die Investoren, du hast USA, wo dort die Besitzer daheim sind und so. Also das ist ja dann auch immer, ich weiß nicht, es spielt glaube ich immer so ein bisschen mit. Bei GC hast du natürlich auch ausländische Investoren und also allgemein schon nicht mehr ganz absurd in der Super League, das sehen wir ja mittlerweile diverse Teams und Clubs, aber ja, spielt irgendwo durch in der Betrachtung doch immer noch eine Rolle.
Das ist ein guter Punkt bei Yverdon, das ist ja auch ein bisschen so für mich das Absurde gewesen, nach dem Match von Yverdon, da hast du irgendwie Leute gesehen, die ja, Fans, wie auch Spieler und vom Staff, wo du zumindest oberflächlich gemerkt hast, okay, denen geht das jetzt noch, sodass sie abgestiegen sind. Und dann hast du eben auch gefühlt Leute gesehen, wo du das Gefühl hast, hey komm, es ist mir eigentlich ziemlich egal. Also weißt du, wo halt die Verbindung mit Yverdon vielleicht nicht haben, also ich sage jetzt auch wirklich so auf der sportlichen Ebene nicht Spieler, vielleicht gibt es auch Spieler, die ausgelehnt sind, was jetzt vielleicht nicht ganz ans Herz geht, aber ich meine wirklich so auf der Führungsriegen. Ja, und das hast du ja bei GC, hast du das sicher auch, aber dort hast du halt schon noch mehr, finde ich zumindest, Geschichte hinter, oder? Von diesem Verein, wohingegen Yverdon, ja, es ist sicher eine Bereicherung gewesen, rein schon, weil es mal ein neuer Name war, aber irgendwie so das Feuer hat jetzt Yverdon nicht mega entfacht und ja, gerade mit den Besitzern, die du ansprichst, ja, ich weiss nicht, ob es mega schlimm ist jetzt für sie, dass sie abgestiegen sind, weil eben, so, ich glaube, die Mega-Identifikation mit Yverdon haben die noch nicht. So, jetzt bin ich jetzt Monolog
gesehen. Ja, kein Problem. Ich meine, im Endeffekt spielt das auch quasi für das, was auf dem Platz passiert, nicht unbedingt eine Rolle und soll auch quasi in der Betrachtung vom Team eine grosse Rolle spielen, aber ganz abstellen kann man es halt wie nicht, was quasi so mitschwingt, so wenn man sich halt als Fußballfan irgendwie damit auseinandersetzt, dann ist halt wie einfach mehr dabei als nur die 90 Minuten auf dem Platz. Jetzt haben wir GC schon kurz angeschnitten, dann werden vielleicht noch zu dem Spiel über. Dort Mucci mit einem richtig geilen Auftritt, also zum einen sein Hackentreffer ist natürlich geil gewesen und dann noch eine Aktion in der 65. Minute. Weißt du, wie?
Auch etwas Akrobatisches, oder?
Ja, voll. Akrobatisch trifft es gut. Das hat mich so... Also, nein, den Vergleich will ich jetzt gar nicht machen. Die Leute, die es gesehen haben, wissen es vielleicht, was ich meine, aber nimmt den Ball so mit der Brust an und dreht sich quasi so um 180 Grad. Es ist nicht von so weit weg und nimmt ihn dann Volley. Aber es ist schon sehr so das Movement gesehen, wie zum Beispiel eben vom James dort an der WM in Brasilien. Geht dann leider vorbei, aber richtig geile Aktion und mag ich ihm auch gönnen. Hat einige wichtige Goal geschossen für GC und hat jetzt nochmal gegen St. Gallen können zeigen, so Qualität ist schon rum.
Ja, voll. Und bei ihm habe ich immer so das Gefühl, bei ihm merkst du auch wieder so von der Gestik, von der Mimik irgendwie, dass er will, also dass er pusht. Und das haben wir ja jetzt eben auch ein paar Mal schon so ein bisschen kritisiert an GC oder an gewissen Spielen von GC, dass sie vielleicht nicht ganz checken, um was es geht eigentlich. Und er ist sicher einer, ich glaube, den kannst du in so ein Spiel kannst du bringen und du weißt, der gibt den vollen Einsatz. Und ja, in diesem Match jetzt habe ich das bei mehr Spielern gesehen, wie, sage ich mal, vor 2-3 Wochen. Also ich meine, Abrashi ist natürlich sowieso immer heiß, aber ja, auch sonst eben ein Mucci, ein Hammel, auch ein Lee vorne im Sturm, so das gemeinsame Jubeln auch immer und vor die Kurve und so. Also ich glaube, GC hat jetzt wirklich in allerletzten Sekunden noch den richtigen Turnaround gebracht, so, wenn es um Einstellung oder Turnaround geschafft, wenn es um Einstellung geht. Und ja, gehen als Super League-Ligist gleich als Favorit wahrscheinlich in die Barrage oder in die Relegation Final. Ja, gegen Aarau, der ja jetzt auch nicht den besten Saisonansport gehabt hat, der auch nochmal hat zittern.
Eben, ich glaube, das ist so vielleicht das Züngli an der Waage am Schluss oder an der Beurteilung jetzt oder in der Vorbetrachtung. Zum Wohl. Blütterlewasser ist immer wichtig. In der quasi Vorbetrachtung könnte man sagen, zu dem Spiel, zu dem Barrage-Spiel Aarau, wo ja eigentlich die letzten Wochen nicht mehr überzeugt hat. Und das könnte für GC wirklich so noch rettend sein. Ich glaube, umgekehrt GC kann jetzt doch mit ein bisschen erhobenem Haupt in das Spiel reingehen. Wie du sagst, es hat ein bisschen den Anschein gemacht, als wären sie ein bisschen mehr parat, mehr Wille da, mehr Leidenschaft da. Und im Endeffekt geht es in diesen zwei Spielen genau um das. Du musst einfach irgendwie am Schluss dort oben rauskommen. Wie, ist scheißegal.
Ja, völlig. Ich meine, für GC sicher noch bitter, etwas, was wir noch nicht gesagt haben. Das Hinspiel, Heimspiel von GC ist in Lugano. Was halten wir von dem?
Ja, also ich meine, die haben ein Konzert im Letzten, darum können sie, ich glaube, an beiden Daten könnten sie gar nicht in Zürich spielen. Und ja, dann haben sie ein bisschen Mühe mit dem Ausweichstadion finden und jetzt müssen sie halt auf der Baustelle go shooten, ja. Aber ich weiß nicht, im Endeffekt habe ich nicht das Gefühl, dass das der entscheidende Faktor sein wird. Also.
Nein, wahrscheinlich schon nicht, aber irgendwie, also es ist einfach irgendwie absurd. Und es zeigt einfach, dass ja, die Stadt Zürich jetzt endlich mal das mit dem Stadion soll anbekommen, wo ja seit Ewigkeiten hängig ist, weil rein sportlich, ja, wahrscheinlich ist es nicht ausschlaggebend, aber es kann doch nicht sein, dass jetzt die GC-Fans irgendwie einmal durch die halbe Schweiz für ein Heimspiel müssen reisen. Und ja, dass man weiß doch auch nicht, was da für Faktoren noch mitgespielt haben, dass man in der Nähe nichts gefunden hat, also Nähe wie Lugano einmal. Keine Ahnung, St. Gallen schon auf Hause hat man ja geredet. Ist irgendwie aus Sicherheitsaspekt nicht gegangen, zumindest schon auf Hause. St. Gallen weiss ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, dass so Konzerte halt auch auf eine Barrage-Daten gelegt werden, gebucht werden. Klar weiss ich jetzt auch nicht, wie viel GC da mitreden kann. Das wird ja wahrscheinlich.
Ich nehme an, dass so ein Konzert ein bisschen mehr Einnahmen generiert, als das GC-Heimspiel.
Ja, klar, ja. Aber weißt du vielleicht, dass du irgendwie für spielfrei aufs Wochenende das legst? Aber ja, klar, da spielen natürlich ganz andere Sachen mit, wie Imagine Dragons. Aber ja, einfach schade für GC. Ich glaube, das hat nochmal mehr Stimmung gegeben. Ich glaube, die sind auch von Fanseite sicher heiß, weil ja, es geht um vieles. Haben wir ja auch schon gesagt, dort ist auch. Klar, jetzt haben sie den Turnaround geschafft, aber es sind gleich auch viele Fragezeichen noch. Mit auslaufenden Verträgen, mit Nebengeräusch und mit Trainer, um Giotto Morandi, um jetzt mal ein paar sagen, Jörg Stiel, der früher hat müssen gehen, Alain Sutter, wo auch recht sich zeigt, auf der Bank gesessen zum Beispiel und ja, wo natürlich auch die Aufmerksamkeit generiert und so. Und das alles in einer Nazi B ist schwer vorstellbar irgendwie.
Ja, extrem. Also eben, ich meine, wir haben jetzt schon von Turnaround geredet. Im Endeffekt, jetzt müssen sie noch die Barrage gewinnen. Also, das ist noch nicht überstanden in dem Sinn. Wir haben jetzt einfach mal den grössten Schaden mal kurzfristig abgewendet. Mhm. Aber ja, also GC ist immer noch tief im Seich, definitiv. Mhm. Von dem her, ja, schauen wir doch mit Spannung nach vorne auf die Barrage-Spiel. Wann sind die? Am Mittwoch? Und Freitag?
Ja, ich hab jetzt gerade im Kopf Dienstag und Freitag.
Dienstag und Freitag, logisch, Dienstag. Drei Tage dazwischen. Dienstag und Freitag, sorry, ja. Dienstag und Freitag. Und dann werden wir sehen, wie sich die Super League nächstes Jahr zusammensetzt.
Absolut. Gehen wir doch zu den grossen Gewinner vom letzten Spieltag. Unglaubliche, wie sagt man das, die Gallier-Story irgendwie, so Underdog-Story. Windisch schafft einfach den direkten Klassenerhalt.
Ist geil. Wir haben es vorhin schon gesagt, 12 Punkte Rückstand, dann eine riesen Siegesserie angelegt und teilweise nicht recht gewusst, wie jetzt die Spiele gewonnen worden sind, aber ja, fragt am Schluss niemanden nach, riesen Party in Winterthur. Ich glaube, Sion wird es relativ egal gewesen sein, die sind auch da oben. Von dem her, ja, also perfekter Abschluss für Winti. Und ja, ich denke, der Winterpause ist nicht wirklich danach ausgesehen. Und ich meine, Uli Forte, den man dann geholt hat, auch noch als quasi Retter, hat jetzt gezeigt, so hey, da ist immer noch zu haben für so etwas.
Absolut.
Also Gratulation ja, nach Winterthur an Team, Staff.
Ich würde sagen, das ist jetzt wirklich seit längerem, glaube ich mal, auch Erfolgsstory vom Uli Ford. Das war ja der dritte Abstieg mit einem Zürcher Team für ihn. Also da hat er jetzt wirklich, glaube ich, sehr gut gesagt, bewiesen, dass er eben immer noch zu haben ist, so Sachen schaffen kann mit der Mentalität, die er reinbringt, mit dem Teamgedanken. Ja, vielleicht noch ganz schnell, du hast vorhin von Sion geredet, das ist vielleicht vorhin auch jetzt kurz gekommen, mit dem FCZ und St. Gallen. Von den Gegnern, die alle eben verloren haben gegen die sich im Abstiegskampf befindenden Teams. Ich glaube, für die, also gerade bei St. Gallen, ja, die haben fast am, also GC hat fast am meisten müssen zittern, irgendwie, weil St. Gallen hat doch ein paar Chancen gehabt. Aber schlussendlich St. Gallen, Zürich, Sion, ich glaube, für die ist es wirklich ein Kehr ausgesehen. Ich habe es ja auch so tippt gehabt, dass die jetzt am Schluss da nicht mehr grossen Einfluss werden, glaube ich. In Abstiegskampf und die werden alle, also Sion sicher als Aufsteiger, gell, auf Platz 9 finde ich völlig souverän und Zürich, St. Gallen, ja, die letzten 5 Spiele, die sind ja wirklich, ja, die sind um nichts mehr gegangen und da wird man jetzt schnellstmöglich anfangen müssen, aufzuräumen, aufzuarbeiten, dass die zwei Teams, ja, die sicher nicht zufrieden sind mit der Saison, nächstes Jahr wieder gegen oben angreifen, ja. Aber nur schnell will ich zu diesen Teams auch noch etwas sagen. Ich glaube, die Story ist natürlich gleich, dass Vinti den direkten Klassenerhalt geschafft hat.
Ja, sicherlich. Also sicherlich. Ich meine, Sion vielleicht, um dort noch ein paar Worte verlieren von meiner Seite. Ich glaube, Sion hat auch eine eher schwierige Rückrunde gehabt. Die haben, sind recht gut reingekommen eigentlich in die Saison. Und ja, haben jetzt hinten raus schon noch ein bisschen zittern. Also ich meine, die haben jetzt auch in den letzten beiden Runden ist dann fixiert worden. Ja, aber sicher ein Erfolg, trotz allem. Also als Aufsteiger, und ich würde sagen, sie sind ja jetzt nicht der typische Aufsteiger, rein ja, so von der Qualität, wo sie gekommen sind. Aber trotzdem, Klassenerhalt ist das, was das Ziel muss sein. Und ich denke, die müssen jetzt einfach schauen, wie sie sich im Sommer wieder ein bisschen aufstellen können. Die haben sicher im Winter nicht können optimal reagieren auf gewisse Abgänge. Ja, also ich denke, dort wird weiter etwas gehen. Mal schauen, wie es auf der Trainerposition aussieht. Also dort hat sich der Konstantin auch recht beruhigt. Also das ist ja, war ja undenkbar gewesen, dass man quasi noch im Abstiegskampf ist und der Trainer nicht fliegt. Also noch vor, keine Ahnung, ein paar Jahren. Von dem her ist auch noch spannend dort. Also ob der aufs Alter noch ein bisschen zähmt wird.
Ja, stimmt, jetzt wo du das sagst. Ey, wir haben doch recht viele Trainer angezählt, immer wieder mal. Aber schlussendlich ist einfach jetzt keiner getroffen. Also, Massen, Moniz haben die Saison fertig gespielt, Tolo.
Auch in Oral bei GC, der immer noch dabei ist. Also, ich meine, der hat mir auch gut vor ein paar Matches mal. Also, hat man können im Sinn von, es wäre wie von außen.
Ja, nachvollziehbar.
Nachvollziehbarer Move gewesen. Ja, also, ja, eigentlich allgemein, stimmt. Extrem ruhig verlaufen auf der Trainerbank.
Ja, zu Vinti nochmal, eben, ich weiss nicht, wie hast du selber nochmal gesagt, 12 Punkte Rückstand, also mit dem direkten Klassenerhalt, ja, hätte jetzt wirklich niemand rechnen können, lang. Ich glaube wirklich, der Key ist der Penalty von Fabian Frey letzte Woche.
Alter, grottigste Penalty ever.
Ich finde, der ist so schlecht geschossen. Aber ja,
ich konnte dort noch etwas sagen dazu. Und zwar, ihr habt das, glaube ich, aufgenommen in der letzten Folge, mit, was hat er im Interview gesagt? Der Penalty hat jemand müssen schiessen und auch anstehen, wenn er ihn verschießt. Mhm. Ich finde, also weißt, ich check, was er will sagen, aber im Endeffekt muss der Penalty jemand schiessen, der ihn macht. Ja. Das ist eigentlich ja. Das Wichtige. Und dann schiessen vielleicht ein bisschen besser als das, aber ich weiß, ist ja scheißegal. Am Schluss war schon Ding gewesen, interessiert kein Mensch mehr, aber ich habe es schon lustig gefunden. Und ja, nachdem sie vorher ja schon einen verschossen haben,
ja.
Der auch schwach war.
Also,
ja,
besser geschossen
wie der. Ja, das Fall. Stimmt. Okay. Aber, ja, aber auch nicht gut.
Auch nicht gut, ja.
Aber ja, naja, nur noch wollte anmerken. Ich habe nur eine Anmerkung gehabt zur letzten Woche, aber ja, das glaube ich vom Luzern-Match gesehen, dort die Penalty-Geschichte.
Uff, hey, da habe ich schon damals beim Aufnahmen nicht mehr den Überblick gehabt.
Ja, es ist zu viel, gell?
Zu viel, vier War-Penalty.
Ja, ich nur wollte nur sagen, wenn ein Goalie mit der Hand will den Ball wegfüsteln und den Kopf vom Spieler trifft, dann ist es für mich eigentlich immer Penalty.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie wir es gesagt haben, aber es ist ja meistens auch nicht schwarz-weiß.
Ja, ja.
Also meistens ist der Ball ja schon irgendwo in der Nähe und der Goalie ist mit der Hand irgendwie so am Ball und im Gesicht oder so.
Ja, aber dort hätte der Ball nicht gehabt.
Also der Ball wegfüsteln oder nicht
Penalty. Aber über das müssen wir jetzt auch nicht zu viel Wort verlieren. Ich habe nur als Hörer letzte Woche gefunden, ich muss da noch kurz das noch einbringen. Aber ansonsten, denke ich, sind wir mit der Buchhaltung nach, was der Abstiegskampf oder respektive die Abstiegsentscheidungen bis dahin angeht. Jetzt, weiß nicht, bevor wir noch in die Top-Gruppe gehen, ich nenne sie einfach Top-Gruppe, weil es okay. Ist mir zu kompliziert sonst, kannst du noch etwas vorlesen?
Okay.
Und zwar war das Intro-Textli von einem von der sportlichen Führungspersonen innerhalb von der Super League. Ich sage jetzt nicht von welchem Team, das war deine Aufgabe, das rauszufinden. Ich lese das auf Schweizerdeutsch vor. Und ja, ich habe das übersetzt aus der Sprache, in der es verfasst worden ist. Also ich sage, es sind ja Französisch, Deutsch oder Englisch. Aber ich fange doch mal an. Mit meiner strategischen Denkweise, die ich mehr als ein Jahrzehnt im Sportmanagement geschärft habe, habe ich mit meiner Führung beim entscheidend dazu beigetragen, dass sich der Verein in der Schweizer Super League festsetzt. Die Bemühungen von unserem Team haben gipfelt in einem historischen Spielerverkauf, der neue Maßstäbe in der Schweizer Fußballwelt gesetzt hat. Während meiner 10-jährigen Tätigkeit in diesem Bereich habe ich meinen investitions- und sportlichen Scharfsinn eingesetzt, um den Wert von Fußballassets in ganz Europa zu steigern. Meine Rolle umfasst die Orchestrierung von komplexen Akquisitionen und die Förderung von operativer Exzellenz. Immer mit dem Fokus auf Wertschöpfung. Insbesondere in Bezug auf die Entwicklung von Spielern und Technologien.
Ja,
LinkedIn also, in a nutshell.
Ja, das zeigt, wieso ich ja, zumindest sagen wir mal, ein spezielles Verhältnis habe mit, zu LinkedIn. Aber ja, also mir fällt nur ein Name ein. Das muss eigentlich fast Malenovic sein. So, wenn es um Selbstbeweihräucherung geht und ich denke vielleicht an einen Nyonto-Transfer. Ich weiß zwar nicht, wieso der Maßstab gesetzt hat, neu, aber...
Hey, guter Guess, würde ich sagen, aber nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig.
Ja, also sonst... Vielleicht hat mich das Transfer auch ein bisschen zu fest getriggert, aber dann müsste ja eigentlich jemand vom FCB oder von IB sein, aber wahrscheinlich ist es ganz etwas absurd in dem Fall.
Ja, es ist... Also, ich weiß nicht, ob es absurd ist, aber wenn man da an die Ownership denken, aus den USA, dann ist der Weg dann Richtung Yverdon nicht mehr ganz so weit. Und es ist tatsächlich der Präsident von Yverdon, der Jeffrey Saunders, gesehen. Oder ist es, wo das auf seiner LinkedIn-Page so stehen hat. Ich weiß nicht genau, was für New Benchmarks within the Swiss Football Community auch genau meint. aber ja, nicht lustig gefunden. Und der stellt besten Dank an Fabio und Raj, wenn wir das zugespielt haben. Voll. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht auch ein bisschen an der Realität vorbei die Leadership gesehen ist bei Yverdon. Nichtsdestotrotz haben sie in dem Fall eine Top-Ausgangslage, denn nächstes Jahr mit jemandem mit so viel Sportmanagement, Fachverstand und Scharfsinn.
Ja, also der muss natürlich, Iver da muss hoffen, dass der auch in, dort verbleibt, weil natürlich mit so einem breiten Rucksack an Know-how und Expertise wirst du natürlich attraktiv auch für andere Vereine. Will sich vielleicht nicht in der Challenge League befinden. Nein, keine Ahnung. Ja, für mich wirklich LinkedIn in a nutshell. Ich glaube, ich kann nichts oder wenig von dem Ganzen wirklich in die Praxis können verbinden mit irgendetwas, was Iverdon gemacht hat in den letzten 2 Jahren. Das meine ich jetzt nicht böse, aber ich würde auch gerne mal ein bisschen konkrete Beispiele hören, was denn Iverdon für crazy neue Technologien hat.
Technology Development steht, ja. Ist spannend. Aber mit dem wollte ich eigentlich nur das noch ein bisschen locker abrunden. Bevor wir jetzt zu der Top-Gruppe gehen, wenn wir gerade mit vielleicht IB Lugano rein.
Ja, also ich meine, die 2 Matches, IB Lugano, Servette Lausanne, da ist es ja, meint man zumindest noch, doch auch noch um etwas gegangen. Also,
jo, also ich weiß nicht, für mich ist es so ein bisschen, ob jetzt 2. oder 3. Ich glaube, da sind sie sich ja selber nicht recht sicher gewesen, was sie wollen. Ich habe das Gefühl, das ist beim Spiel von IB, oder wenn ich das Gefühl hatte, ist das auch so ein bisschen durchgesickert. Die haben selber nicht recht gewusst, dass sie jetzt wenn voll gut sein und noch Zweiter werden. Ich meine, im Endeffekt wird es sicher noch prämienmässig, wird es wahrscheinlich auch noch einen Unterschied machen. Also wahrscheinlich hätte man schon Bälle. Aber
man hat es nicht gezeigt.
Ja.
Ja, weil, also muss ich schon sagen, ich meine, ich habe das ja auch schon, glaube sogar hier im Podcast sonst irgendwo gesagt, Rang 2 und Rang 3 finde ich ein bisschen absurd in der Super League. Also der Rang 2, wo irgendwie 3 Champions League Runden muss überstehen und Rang 3, wo schon fix in der Conference League Gruppenphase mindestens ist, vielleicht sogar Europa League. Klar, in anderen Ländern ist es halt so, klar, du willst einfach Champions League spielen, weil du davon ausgehst, dass du es halt schaffst. Und darum ist Rang 2 besser. Gerade in der Schweiz, die Schweiz performt auch in den letzten Jahren international. Wäre ich jetzt eher direkt, also fix garantiert in einer Gruppenphase wie in einer Champions League Quali. Ich meine.
Lieber der Safe-Weg, Planungssicherheit.
Ja, also ich meine, gerade auch, also IB hat sicher den Anspruch an sich selber, dass wenn sie Zweiter geworden wären, dass sie dann auch die Quali geschafft hätten. Ich meine, sie haben es letztes Jahr auch geschafft. Klar, sie haben nur ein Match müssen machen, aber immerhin gegen Gala. Oder doch, Gala, glaube ich. Und ja, jetzt spielen sie sicher international, haben sicher ein bisschen bessere Chancen, auch dort etwas rauszuholen. Ich meine, der Champions League Abstecher war ja nicht so erfolgreich gewesen. Darum, eigentlich hätte man ja gleich denken, dass sie ein bisschen gegen Lugano aufs Gas drücken. Was haben sie aus meiner Sicht gar nicht gemacht. Also Lugano ist eigentlich über den ganzen Match, vielleicht bis ganz am Schluss zumindest, überlegen gewesen. Und IB war eher unsichtbar gewesen. Aber ja, viel mehr ist irgendwie auch nicht passiert in dem Match. Also ja, 1-0, 1-1, 2 Offside-Goal, glaube ich. Und vielleicht das letzte Spiel von Ugrinic.
Mensch, gut.
Hey, ich weiß nicht, aber nach dieser Saison irgendwie, ich glaube, da hat der letzte Sommer wahrscheinlich mehr attraktivere Angebote gehabt und IB hat ein bisschen mehr können verlangen. Aber ja, vielleicht können Sie mal den Iverdon-Präsidenten fragen, wie er historische Transfer könnte ausgleisen.
Ja, vielleicht könnte er dort noch ein bisschen unter den Arm greifen.
Ja,
shit. Ja, ich habe auch das Gefühl, also für Ugrinic / IB ist es sicher schwieriger, jetzt nach dieser Saison eben so einen wirklich guten Transfer anzubekommen. Aber ich meine, da kann ja viel passieren. Die Sommerpause wird auch lang genug sein. Und ja, werden wir sehen. Ich denke, für IB wäre es sicher cool, wenn sie mit ihm natürlich könnte in die nächste Saison gehen. Ich würde sagen, er war einer von diesen Spielern, der doch relativ konstant eigentlich gesehen ist diese Saison und Leistung gebracht hat. Nebst jetzt in der Rückrunde natürlich eine Fasnacht, wo das Team auch noch ein bisschen gedreht hat auf dem Weg richtig dritten Platz doch noch. Aber ja, von dem her sicher wichtig für IB, um da auch sehr schnell an die Kaderplanung vom neuen Jahr dran gehen. Mit geänderte Rolle bei den Sportchefs auch dort.
Mhm.
dürfen wir auch gespannt sein.
Ja, und schlussendlich jetzt vielleicht, ich meine, das ausführliche Fazit von dieser Saison machen wir ja noch in eine von den letzten zwei Folgen, bevor wir auch in die Sommerpause gehen. Weitere Infos zu dem, dann können wir folgen noch auf Social Media oder in der nächsten Folge. Aber wir sind auf jeden Fall sicher noch zweimal mindestens noch da. Und werden auch Zeit haben, um ein bisschen ausführlicher über die ganze Saison reden. Aber so vielleicht ganz kurz, Lugano IB, dritte IB, Lugano vierte Saisonfazit.
Ja, für beide ein bisschen enttäuschend. Also, IB hat sicher wollen den Titel holen und nicht Dritter werden. Ich denke, die haben aber insofern ein bisschen versöhnlicheren Abschluss, einfach rein aufgrund dessen, von wo man gekommen ist jetzt innerhalb der Saison. Also, vom letzten Platz zeitweise gestanden. Insofern, ja, kann man, denke ich, mit dem Platz 3 am Schluss leben. Und bei Lugano eigentlich so die umgekehrte Kurve, oder? Im Winter, glaube ich, bei allen zu oberst auf dem Zettel gesehen, inklusive mir. Ich weiß, bei dir nicht. Darum bei den meisten. Und jetzt am Schluss Platz 4. Das ist ein rechter Absturz gesehen in der Rückrunde. Die muss man wirklich so festhalten. Ja. Und wo, ja, irgendwo durch ist es ein bisschen schwer erklärbar ist. Es hat einfach überall gefehlt.
Wenn der Crocci Torti jetzt ja selber nach dem Spiel gesagt, sie haben irgendwie bis im März vom Titel geträumt. Und dann ist einfach die Phase gekommen, hey, gerade rund ums Cup-Out gegen Biel, das Conference League-Out, da höchst dramatisch, nach Verlängerung und Penalty schießen, was auch immer, oder? Und dann ist dort einfach auch die BS in der Liga gekommen. Und auch vorher, man hat das Match einfach gewonnen. Aber man hat jetzt eigentlich über die ganze Saison, hat man jetzt nie so eine absolute Topform spielerisch gehabt. Man hat einfach die Match am Anfang gewonnen, man hat die Moral gezeigt. Und die ist einfach gegen Schluss. Jetzt ist es nur noch so auf Ahnendümpeln irgendwie. Also ich bin bei dir für IB sicher ein versöhnlicher Abschluss jetzt noch. Für Lugano ist das, habe ich glaube auch schon gesagt, letzte Woche für mich eine Saison der verpassten Chance. Also, weil auf vielen Ebenen, ja voll.
Ja, also das finde ich halt noch das Bittere. Also wo wir dort in der Conference League rausgefallen ist, hat man können sagen, okay, jetzt können sie sich auf die Liga fokussieren. Wo man aus dem Cup rausgefallen ist, ist das auch noch weg gegen Biel, oder? Und anstatt, dass man da auf drei Hochzeiten tanzt und überall realistische Chancen hat, um eine geile Saison zu machen, ist man am Schluss einfach überall weg und beendet die Saison mit null Ertrag eigentlich. Mhm. Und ich weiß noch, wo wir Anfang Jahr mit Uwe Bislimi geschwätzt haben, an der Stelle haben wir eine Folge mit ihm, ist auch auf Spotify zu finden, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer es ist, aber könnt ihr gerne noch reinhören. Ja, dort ist die Stimmung ein bisschen anders in Lugano. Und ich meine, auch dort, also, wie wir es auch von ihm so ein bisschen gehört haben, man ist immer, oder, bedacht gewesen. Man hat nicht wollen, da jetzt eben die Titelambitionen, da gross raushängen, wie es jetzt auch Crocci Torti gesagt hat, man hat ein bisschen mehr als quasi davon geträumt. Das ist immer sehr intern gewesen, alles. Aber dort hat man wollen Meister werden. Und, also, ist ja logisch, wenn du auf Platz 1 stehst, für grossen Teil von der Saison oder eins oder zwei da vorne dabei bist, dann natürlich willst du Meister werden. Und ich denke, du wirst jetzt jetzt eine grosse Portion Arbeit geben für den Verein jetzt im Sommer, um sich wieder aufrichten.
Ja, definitiv. Ich glaube, mehr auf der moralischen Ebene, oder? Weil ich glaube, rein vom Team, Qualität vom Team, hat man, glaube ich, gleich auch wieder gezeigt, dass man mit Lugano rechnen muss. Also, dass dort etwas Positives am Entstehen ist, vielleicht ein bisschen langsamer, auch wie man vielleicht anfangs jetzt einmal gedacht hat. Aber irgendwie so, man muss Lugano auf der Rechnung haben, sagen wir mal so, auch für nächste Saison wieder. Und ich meine, IB natürlich auch. Für mich ist es auf der moralischen Ebene, weil wir kommen ja noch einer dazu. Du hast den schlechtesten Punkteschnitt von einem Meister, glaube ich, seit 2000. Also, da wäre etwas drin gelegen für so Teams, wenn sie einfach ihre Form hätten können irgendwie konservieren. Das hätte Lugano definitiv nicht können.
Ist es doch so schlecht gewesen am Schluss?
Ja, 1,92. Das ist, glaube ich, seit 2000 ist irgendwie der schlechteste Punkteschnitt.
Ah, stimmt. Ich habe, glaube ich, mal einfach Punkte nachgeschaut, aber das sind natürlich dann auch zwei Spiele weniger gewesen. Muss man auch noch bedenken, ja. Voll. Ich meine, im Endeffekt gewinnt der FCB jetzt trotzdem den Titel mit, das kommt noch dazu, 10 Punkte Vorsprung. Mhm. Das heisst, dann weiter runter sind die Schnitt noch schlechter aus. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Chance gewesen. Und ich meine, bis jetzt der FCB am Schluss zu dem Lauf angesetzt hat, dass man die letzten, was sind es jetzt mittlerweile, vielleicht 2 Monate, hat der FCB ziemlich alles aus dem Weg geräumt, außer gegen IB, wo sie dort ein bisschen in der Schlussphase noch unter Dreh gekommen sind. Auch in einem Spiel, wo es für den FCB um nichts mehr gegangen ist schon. Aber ansonsten, starker Fußball zeigt, offensiv überragend, defensiv stabil. Und ja, mit dem haben sie, glaube ich, den Unterschied dann einfach gemacht, hinten raus. Einfach einmal wirklich angesetzt zum Lauf und dann den durchgezogen.
Bevor wir aber zum FCB kommen, machen wir noch ganz schnell zumindest einen geilen Match. Auch wenn irgendwie so gleich die Schlagzeilen mässig sind. Aber ich meine, Servet sichert sich durch das 3-3 gegen Lausanne eben der zweite Platz. Wird Champions League Qualifikation spielen. Ohne René Weiler, ohne Derek Kutesa. René Weiler verlässt Servet. Derek Kutesa geht zu AEK Athen. René Weiler ist heute, irgendwie habe ich es noch immer gelesen, aber ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, woran. Aber ja, doch auch überraschend gewesen für mich.
Du wünschst mir jetzt eiskalt. Eiskalt. Ich starre da über zum Teil und bin so, what?
Also ich hoffe, wir können nicht irgendwie aus Versehen die Schlagzeilen gelesen, wo er einfach als Trainer nicht zurückgetreten ist. Aber nein, ich glaube schon nicht.
Nein. Ich bin da schnell live am Nachschauen, auf eigenen Wunsch. Guter Schins. Ich weiß nicht, wie offiziell das schon ist, aber durchgesickert ist es auf jeden Fall schon. Spannend. Auch was das denn heisst für Thomas Haberli zum Beispiel. Weil der Weiler ist ja da schon sehr entscheidend gewesen in der ganzen Ausrichtung, so strategisch, sportlich etc. Und offensichtlich hat es jetzt dort ein bisschen Differenzen gegeben, was die strategische Ausrichtung angeht mit dem Rest vom Führungsteam bei Servet.
Wo wir ja auch schon mal so ein bisschen vermutet haben, gerade wegen dieser ganzen QT-Geschichte, dass da vielleicht nicht gerade alle irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sind. Ich meine, schlussendlich Servet Zweite, ich glaube, die wären schon zufrieden sein mit dieser Saison. Auch ihnen attestiere ich jetzt ein bisschen, dass sie trotzdem auch die verpasste Chance irgendwie ein bisschen nachtrauern. Aber schlussendlich, ich glaube, mit dem zweiten Platz hätte man vor der Saison können leben.
Ich denke auch, hätten sie wahrscheinlich unterschrieben vor der Saison, Platz 2. Und ja, also auf jeden Fall auch sehr verdient. Also ich finde es richtig, dass Servet jetzt am Schluss dort steht, weil auch sie eigentlich über die ganze Saison gewisse Konstanz an den Tag gelegt haben. Und ja, das lenkt dann halt in einer eher, sage ich, ja, durchschnittlichen Liga oder in einer durchschnittlichen Performance von den meisten Teams, dass du am Schluss auf dem zweiten Platz rauskommst. Und ja, beim Weiler, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ja bekannt, dass er einen sehr eigenen Kopf hat, dass er vielleicht zum quasi Zusammenarbeiten vielleicht auch es vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, er hat auch an vielen Orten gezeigt, dass er wahrscheinlich schon etwas von Fußball versteht, also rein vom Erfolg her. Aber ja, auf jeden Fall wird es jetzt dort auch ziemlich Umwälzungen geben, in dem Fall.
Ja, denke ich auch. Bei Lausanne wiederum ist es eigentlich nicht wirklich nötig. Ich glaube, auch die, dort ist etwas am Entstehen. Ich glaube, der Ludovic Magna hat die Spieler im Griff. Die spielen, glaube ich, auch gern unter ihm, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wenn man das Team zusammenhalten kann, wenn der FCB den Cup gewinnt, spielt man, glaube ich, auch irgendeine europäische Quali als Fünfte. Ja. Was eigentlich auch eine mega coole Geschichte ist für Lausanne. Und ich glaube, ja.
Absolut, also eben, die sind letztes Jahr noch unter dem Strich gewesen, bei der Teilung von der Liga. Und jetzt der oberhalb, ich glaube, das ist schon ein Erfolg. Klar, es war super knapp gewesen, wie sie es geschafft haben. Aber das wird ihnen egal sein. Und jetzt werden sie noch belohnt mit der Chance auf europäischen Fußball. Oder sagen wir sehr wahrscheinlich. Wir werden da noch nicht verschreien. Biel hat 90 oder 120 Minuten Zeit, zum allen nochmal etwas anderes zu beweisen. Aber sollte der FCB gewinnen, auf jeden Fall dann. Ja.
Ja, gehen wir doch gerade zu dem FCB. Ich meine, klar, sie haben Servet Lausanne 3-3. Le Mans Derby wäre wahrscheinlich unter der Saison, hätten wir da länger drüber geredet. Er ist auch hin und her gegangen, ist wirklich noch geil gewesen mit dem Ausgleich, mit der Hacke in der letzten Minute gefühlt.
Stimmt, nochmal ein Hacke-Goal, dort vom Oviedo. Ja, und auch cool so die Stimmung auf der Rang. Also, ja, da ist es zweimal dann am Schluss nochmal explodiert beim 3-2 und ja, dann beim 3-3. Und also, ich glaube, das ist ja wirklich cool, dass auch, ja, all die Fans von diesen beiden Teams nochmal, ich würde sagen, einen würdigen, ja, Saisonabschluss jetzt erlebt haben. Ich glaube, mit dem 3-3 können am Schluss auch alle leben, weil Servet auf den zweiten lenkt und Lausanne auf den fünften. Klar, die hätten wahrscheinlich schon noch lieber gewonnen und wären noch aufs 4, aber ja.
Gut, dann gehen wir doch zum letzten, ja, Schaulaufen vom neuen Meister.
Schaulaufen trifft es gut.
Ja. Gewinn gegen Luzern 4-0 ist der vierte Sieg in der Championship Group, nur gegen IB eben verloren. Also ich glaube, da am Schluss hat sich die Frage völlig erübrigt, ob der Meistertitel verdient ist.
Ja, über das muss man, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Jetzt hinten raus, definitiv nicht. Nein.
Für mich an diesem Match Schlagzeilen aber auch ein bisschen andere gesehen. Also vielleicht, um das ganz schnell noch aus dem Weg räumen, der Eurovision Song Contest hat doch seine Spuren hinterlassen auf dem Rasen. Also da ist recht beschädigt gesehen. Aber ja, schlussendlich ist es ja auch, eben, klar, Luzern hat natürlich noch alles reingeschossen zum europäischen Spielen. Aber der FCB hat einfach für mich wieder mal zeigt, dass das Kader einfach wirklich alle vorne zumindest, hinten eigentlich ja auch, aber vor allem vorne mit einem Otteli, mit einem Ayeti, mit einem Traore, mit einem Kader, mit einem Shaqiri, wo einfach gefühlt alle in Form sind, ist es einfach zu breit und zu gut.
Ja, du sprichst einen Kader an, wo du vorne mitzählst, wo jetzt die letzten paar Matches rechts hinten, ja, ausgeholfen hat, oder, wo sonst schon auf dem Flügel ist. Und trotzdem jetzt auch noch eine schöne Geschichte in seinem Jubiläumsspiel, 100. Ja. Einsatz für den FCB oder 100. Liga-Einsatz. Ich glaube, insgesamt.
Ich würde sagen,
insgesamt. Insgesamt, ja, oder? Macht er ein Goal. Schöne Geschichte für ihn. Und es hat ein paar schöne Basler Geschichten gegeben am Tag. Und ich glaube, also, da können wir nicht drum herum, da noch ein paar Worte darüber zu verlieren mit dir, oder?
Ja, das war natürlich das Zweite, was ich wollte ansprechen. Ja, es geht, du sprichst die Verabschiedung von Taulan Chaka an, wo wirklich heldenhaft mit Choreo und Spalier stehen von ehemaligen Legenden, unter anderem beim FCB, einem Breel, einem Bolo, einem Marco Streller, einem Matthias Delgado und halt logischerweise auch einem Granit Chaka verabschiedet worden ist, ausgewechselt worden ist unter Standing Ovations, aber in der 34. Minute. Aber ja, ich glaube, das, was du meinst, ist natürlich die Aussage vom Granit Xhaka, nehme ich jetzt mal an.
Ey, ich kann gar nicht jetzt nur auf das auswählen. Es hat ja noch weitere Stories, die wir später noch haben, aber klar, über die Aussage muss man reden. Ja, der Granit hat kurz ins Mikrofon genommen bei der Verabschiedung vom Taulan Xhaka. Hat sich zuerst bedankt bei allen, die all das ermöglichen, etc. etc. Und hat dann noch ein Satz hinten noch geschossen, wo das Stadion doch kurz ein bisschen explodiert ist.
Ja, also für die es nicht gelesen haben, hat gesagt, der eine Chaka geht, der andere kommt bald zurück. Es hat, vielleicht zum schnell ein bisschen ausholen, ich weiss, wir haben es ja schon lange diskutiert, zumindest für mich, hat es in den Tagen vor dieser Verabschiedung, ist in Basel so ein bisschen geflüstert worden schon, über eine mögliche, also vielleicht habe auch nur ich geflüstert, aber ich habe auch mal geflüstert. ja, weil...
Telefonspiel mit
sich selber. Ja, genau. Hey, es sind Sachen umgegangen, von wem die jetzt in die Welt gesetzt worden sind, ob die stimmen, also dass er eine Ausstiegsklausel hat für den FCB, dass er im Turm gesichtet worden ist mit seinem Berater, dass er seine Kinder wieder angemeldet hat in Basel für die Schule. Hey, so Sachen sind umgegeistert. Ich meine, über die Situation bei Leverkusen, sein Trainer, der jetzt zu Real geht, seine Mitspieler Frimpong Wirtz, der wahrscheinlich ja, auch zu einem rechten Umbruch wird führen bei Leverkusen. Ja, und dann macht er so eine Aussage. Und ich meine, klar, ist im Nachhinein, habe ich das dann auch nochmal überlegt, ich meine, wenn er dort schon nur, was der Satz im Stadion ausgelöst hat, wenn er gesagt hat zu dem Zeitpunkt, ich komme zurück, dann hat er natürlich am Tauli wirklich völlig die Show gestohlen. Ich meine, dann wäre es nicht mehr um den Taulan Xhaka gegangen, dann wäre es um den Granit Xhaka gegangen. Von dem her, ich bin gespannt, ob und wenn ja, was passiert in der nächsten Woche.
Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich weiss nicht, ob es jetzt schon der Sommer wird, so weit sein. Aber was ich auf jeden Fall möchte festhalten, ist, wenn der Granit sagt, er kommt bald zurück, dann kommt er zurück und dann kommt der Spieler zurück und er sagt nicht einfach irgendetwas dahin. Also ich habe da gewisse Leute gehört darüber reden, in gewissen Medien, wo das so komplett als illusorisch und unrealistisch, und das hat er einfach gesagt, der Granit ist sich bewusst, was so eine Aussage auslöst, und das sagt er nicht einfach so. Und ich glaube, das ist das, wo auch all diesen FCB-Fans so Hoffnung macht, und ob es jetzt der Sommer schon ist oder erst nächste oder wie auch immer. Ich glaube, das ist fast so ein bisschen sekundär. Und wie du es gesagt hast, also eben bei Leverkusen ist jetzt viel am passieren. Ich fände es recht ein Stretch, wenn jetzt der Sommer schon kommt. Ich meine, vor ein paar Wochen war er noch quasi bei Real im Gespräch gewesen, weil der Modric hört dort auf, der Xabi könnte gar nicht vielleicht gerade noch mitnehmen, könnte dort noch 2 Jahre machen oder was weiß ich. Also, ja, mal schauen. Also ich glaube, es geht ein sehr spannender Sommer für einen Granit Xhaka.
Ja, ich weiß einfach nicht, irgendwie so, klar, ich probiere es wahrscheinlich, aber vielleicht bin ich auch nicht ganz objektiv da. Ich weiß einfach nicht, ob ein Granit Xhaka, der wirklich eigentlich recht überlegt, also er hat ja genau gewusst, dass er in dem Moment das Mikrofon bekommt. Es war jetzt nicht irgendwie ein Impuls gewesen, dass er jetzt da plötzlich irgendetwas sagt. Ist nicht
nach ein paar Wasser auf dem Balkon
irgendwie gesagt. Eben, genau. Also irgendwie fände ich es irgendwie noch ein bisschen komisch, wenn er das sagt und dann erst nächsten Sommer zurückkommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch realistisch sagen, ein Granit Xhaka ist immer noch ein Weltstar. Auf, jedes Spiel von Leverkusen, außer das allerletzte, hat er von Anfang an gespielt. Absoluter Leader, immer noch ein Marktwert von 17 Millionen. Jetzt, wenn er die Verbundenheit mit dem FCB hat, würde man nicht mal vielleicht darüber überlegen, dass er jetzt schon zurückkommt. Das ist halt wirklich, muss man schon sagen, ganz eine andere Situation wie beim Xherdan Shaqiri, wo sicher noch mehr Geld hat können verdienen, was natürlich ein Granit Xhaka auch hatte. Aber ein Granit Xhaka im Gegensatz zum Xherdan Shaqiri ist noch auf der grössten Fußballerbühne in Europa unterwegs. Und darum ist es nicht nur der finanzielle Verzicht, den er auf sich nehmen müsste, sondern eben auch auf eine Art sportlich auf dem höchsten Level spielen Verzicht. Und ja, da wird sich zeigen, wenn er bereit ist, ob es schon diesen Sommer ist, ob es nächstes Sommer ist, ob es irgendwann ist, ob er den dann auf sich nimmt und wenn, eben wenn.
Ja, ja. Es ist spannend zu sehen, was bei Basel passiert. Einfach im Sinn von, gar nicht, vor einem Jahr, vor zwei, hat es ja noch überall geheißen, nein, die Rückholaktionen, das macht man jetzt eher nicht mehr und so. Das sei vorbei. Und ja, jetzt, gar nicht, sind wir ganz nicht mehr anders. Der Shaqiri ist wieder da. Granit kommt bald zurück, laut eigener Aussage. Ein Ayeti hat jetzt gerade auch noch verlängert um 3 Jahre. Also auch da bindet man wieder jemanden von diesen alten Basler in dem Sinn. Also da wächst wieder vielleicht so ein bisschen etwas zusammen, was so ein bisschen erinnert an Zeiten von 10, 15 Jahren beim FCB. Also auf jeden Fall spannend. Ich glaube, an der Stelle vielleicht kurz einen Punkt runter und diskutieren wir dann die nächsten 1-2 Wochen. Vielleicht weiss man schon ein bisschen mehr dann. Auf jeden Fall Tauli verabschiedet worden, ein hochverdienter Spieler, wo geht. Und Luzern, wo die Saison, um dort noch schnell einen Satz zu verlieren, mit einer Enttäuschung beendet, wie du es gesagt hast, sie haben nicht viel entgegenzusetzen gehabt, sie haben Bestand von 0-0, 1-0, also ein, zwei Chancen gehabt, wo, wenn es anders läuft, sind sie dann vielleicht besser im Spiel, aber nach dem 2-0 habe ich das Gefühl gehabt, ist die Sache eigentlich relativ gegessen gewesen. FCB hat in Top-Laune aufgespielt, ganz, also ausverkauftes Stadion natürlich noch, und die haben sich die Party nicht versauen
lassen. Yeah. Vielleicht noch als letztes, oder die letzte zwei Sachen. Ich meine, das eine ist schnell gesagt, nächste Woche noch der Cup-Final am Sonntag gegen Biel, wo übrigens nicht aufgestiegen ist. Rappi ist jetzt in der Challenge League. Aber eben, die werden natürlich für den Cup-Final brennen, die Bieler. Und ich meine, das letzte, Shaqiri jetzt den Assist-Rekord gebrochen. Aber Scorerpunkt ist er am Schluss, glaube ich, immer noch 2 hinter dem Schappis abgeblieben. Aber trotzdem, kommst du zurück, verpasst du am Anfang noch ein paar Spiele, weil du nicht von Anfang an da bist. Spielst du dann auch nicht immer von Anfang an, nicht ganz fit. Und bist am Schluss jetzt in der Geschichte der Super League der Spieler mit den zweitmeisten Scorerpunkten in einem Jahr. Schon crazy.
Insane. Also insane, was der Typ geleistet das Jahr. Ich glaube, hat ihm es so, also bitte melden, wer es ihm in dieser Form zutraut hat, dass er einen Impact kann haben. Ich glaube, an das hätte man schon noch können denken, aber in dieser Form, dieser Art und Weise, also überragend. Und ich finde, es macht auch Spass, immer so zuzuschauen. Also, mein, jeder Match irgendwo nur ein Chip und, also, da ist, du merkst, wie viel Freude er gerade hat.
Ja, absolut.
Ja. Und, also, Top-Torschütze ist er trotzdem noch geworden, die Saison. Also, der Titel gönnt er sich dann trotzdem noch.
Das ist so, ja.
Was vielleicht auch so ein bisschen für einen Mangel an guten Stürmer in der Liga spricht, oder guten Mittelstürmer vor allem. Aber ja, das noch als letzte Randnotiz.
Gut, ich hätte gesagt, also wir haben eigentlich ja beide noch Top 11 vorbereitet von den Frauen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich glaube, reden wir doch in dieser Folge heute noch ein bisschen über das Internationale. Mhm. Weil irgendwie so die Elf jetzt schnell runterreden, ohne grosse Diskussion, ist fast ein bisschen schade.
Nein, find ich gut. Machen wir doch lieber nächste Woche dann quasi Top 11 von den Frauen und wahrscheinlich die von den Männern auch dann oder eventuell die Woche drauf. Aber ja, ich finde auch.
Zeit haben zum Diskutieren.
Genau, ich finde auch, wir sollten uns ein bisschen Zeit nehmen, für da nochmal wirklich gebührend zurückzuschauen. Und vielleicht sind wir dann auch das Dritte. Genau. Und können noch ein bisschen länger über gewisse Spielerinnen diskutieren. Also, ich meine. Wer heiss, zum die Elf diskutieren, wenn ich da mitgebracht habe, aber bin genauso ready nächste Woche. Von dem her schauen wir doch noch ein bisschen auf das internationale Geschäft. Ich nehme an, du möchtest mal ein bisschen vorausschauen da auf ein gewisses internationales Finale, das diese Woche noch gespielt wird.
Ja, also vielleicht zuerst auch noch schnell zurückschauen auf einen, der diese Woche gespielt wurde. Tottenham gewinnt gegen Man U und nach dem Harry Kane-Fluch, der gebrochen wurde, gewinnt tatsächlich Tottenham Titel. Es fühlt sich komisch an, das zu sagen.
Ja, aber ich habe wie vor dem Spiel gedacht, so, ey, wenn eine Mannschaft das Finale gegen Tottenham könnte verlieren, dann ist es das Manchester United.
Hey, das ist auch crazy. Die sind jetzt irgendwie 18. oder 17. geworden, Man U, in der Premier League. Also haben sie noch gewonnen gestern?
Ja, sie haben noch gewonnen, aber warte schnell. Also drei Stiege ab, 20, 19, 18. Ich glaube, 17 sind, glaube ich, noch Wolves. Bin mir gar nicht sicher. Aber Tottenham ist, glaube ich, noch unter United. Aber United und Tottenham, beide, komplett absurd, sind zwei oder drei Plätze über dem Strich.
Und spielen Europa
League Final. Yeah. Insane. Yeah. Also ich meine, die haben die letzten Wochen auch wirklich sich fokussiert auf klar, Europa League und so weiter. Aber ich meine, die Teams haben ja genug grosse Kader, dass sie eine Doppelbelastung auch noch wegstecken können. Also die sind nicht jetzt dort unten, weil sie nur noch die Junioren geschickt haben an die Ligaspiel. Das ist nicht der Fall. Sondern die haben einfach richtig schlechte Saisons gespielt. Also ich meine, irgendwie United Tottenham so 38 Punkte, so dort rum. Also das ist historisch schlecht.
Ja, und gleich bei Tottenham wird man auf die geilste Saison aller Zeiten zurückschauen, wahrscheinlich, oder? Spielen jetzt Champions League nächstes Jahr, haben den Titel gebrochen, der Big Ange hat sein Wort gehalten und Man U auf der anderen Seite hat jetzt einfach absolut gar nichts und ja, steht vor dem, keine Ahnung was, also ich meine, vor dem Ausverkauf noch, eben kein europäischer Wettbewerb, kein Titel. Ein Trainer, der mit vielen Vorschusslorbeeren gekommen ist, aber auch irgendwie nicht gross etwas gebracht hat. Topspieler, die sich selber zum Verkauf anbieten. Also, wow, schon crazy.
Ja, also es ist extrem bitter, wenn man das so von außen anschaut, was mit so einem Team, also mit Manchester United ist, ich weiß nicht, ob der grösste nach Real Madrid, aber einer der allergrössten Clubs auf der Welt. Und ja, also ich meine, seit dem Sir Alex Ferguson ist die Kurve jetzt einfach bergab und bergab und bergab gegangen. Und jedes Mal, wenn man so das Gefühl hat, jetzt, nein, es geht einfach weiter ab. Und jetzt auch unter dem Amorim, ist auch spielerisch jetzt nicht wirklich viel passiert. Also ich meine, du kannst ja sagen, okay, kommt ein neuer Trainer, der wirklich eine eigene Philosophie hat, musst Zeit geben, aber es ist immer nur eher noch schlechter geworden und nicht besser. Und du hast unzufriedene Spieler, du hast Spieler, die viel, viel zu teuer sind, die für zu viel Geld gekauft worden sind und zu viel Geld verdienen und die müssen jetzt auch finanziell halt schauen. Also die sind ja finanziell schon recht am Anschlag gesehen und jetzt fehlt das Geld aus dem internationalen Spiel. Spieler werden noch weniger gern jetzt zu United wechseln und also ich denke, die haben einen massiven Umbruch vor sich im Sommer und also ich meine, du kannst es auch als Chance sehen, irgendwo durch, aber ich glaube, das wird hartes Brot werden.
Definitiv. Und ja, vielleicht jetzt gleich noch den Blick führen. Am Mittwoch der Conference League Final. Chelsea gegen Betis Sevilla. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, gestern hat sich Chelsea ja über die Liga direkt für Champions League qualifiziert. Ist jetzt Vierte. Wir haben jetzt auf dem vierten Platz. Und für Betis Sevilla.
Wie du in der Fantasy Liga?
Nein, ich bist fünfte. Ich bin noch weiter abgestürzt.
Oh, aber.
Ich bin wirklich, also sowohl leider in der Super League wie auch im, überall.
Was hat es in der Super League am Schluss noch gegeben? Du bist so lange vorne dabei gewesen, Top 10.
Ja, ich habe, also es ist völlig okay, weil ich wollte voll riskieren. Zweitletzter Spieltag, irgendwie, weiss nicht was für random 11 aufgestellt, mit Yverdon GC, Winti-Spielen vor allem. Jetzt bin ich glaube auf 15, 16, 17 abgestürzt noch.
Aber immer noch sehr, sehr respektabel. Ja, ja. Also da kann man schon gratulieren.
Nächste Saison greife ich an.
Das Premier League Fantasy hat ein bisschen gelitten bei dir, diese Saison.
Definitiv, ja, ist auch um weniger gegangen wie letztes Jahr. Aber ja, keine Ahnung, zum schnell noch auf das Finale gehen. Also, Betis Sevilla, und für das habe ich die Conference League eigentlich wirklich auch noch ein bisschen gern. Chelsea ist kein Verein, der die Conference League sollte gewinnen, theoretisch. Also erstens sollten sie gar nicht in diesem Wettbewerb müssen spielen. Und klar, bei Chelsea ist es noch ein bisschen die Geschichte, dass sie jetzt wieder dann der einzige Verein wäre, der alle Titel in Europa, die es je gegeben und wird gerne so, mal gewonnen hat. Darum, natürlich ist es wichtig. Aber der Wettbewerb ist für mich gemacht für so Vereine wie Betis Sevilla, sorry.
So die halt aus der zweiten,
ja, aus der zweiten
dritten Reihe, Garde fast.
Europäische, ja. Finalspiele. Also ich weiss nicht, was da wird los sein in Sevilla und in, jetzt weiss ich nicht mal, wo der Final ist. Europa League ist Bilbao gesehen und die Conference League ist.
Ich wüsste gar nicht. Wüsste gar
aber
nicht.
Ja, auf jeden Fall, die Stadt wird ja voll sein mit Fans von Betis. Das wird eben auch ein Jahrzehnt, Jahrhundertereignis. Und ja, klar, ich bin Chelsea-Fan, aber irgendwie so ganz ehrlich, ich würde es denen fast mehr gönnen irgendwie.
Für dich ist wichtig auch gesehen, dass sie gegen Nottingham Forest noch ein Ligaspiel gewinnen und sich für die Champions League qualifizieren im Jahr.
Ja, also wahrscheinlich.
Also wenn du einen Sieg kannst aussuchen kannst, dann nimmst du eher den.
Nimmst
du
wahrscheinlich eher den, ja. Also klar, eben, wie gesagt, der Titel hat rein für Chelsea geschichtsmässig ein bisschen Bedeutung, aber jo, ich finde einfach, der Wettbewerb ist für Teams, wo nicht normalerweise eh schon um Titel spielen, sei es national wie international. Klar hat es Chelsea auch nicht mega oft gemacht in den letzten Jahren, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Gut, auf der anderen Seite, wenn du als Spieler auf den Platz läufst und du weißt, da steht der Pokal, dann willst du doch am Schluss den aufstrecken. Also.
Natürlich, aber ich meine, Chelsea hat glaub, in dieser Conference League glaub, alle Match gewonnen. Also die haben die B11 spielen lassen, teilweise, und die Jugend spielen lassen. Und natürlich, jetzt werden sie mit der Top-11 spielen und natürlich wollen sie den Pokal. Aber ich sage, für Chelsea ist dann so, jo, geil, Quali geschafft, sogar noch irgendeinen Titel. Und für Betis Sevilla wäre es einfach so, wow, weißt du, so, eben noch in Jahrzehnten würde man sich von diesem Match erzählen. Und bei Chelsea wäre es halt so, jo, geil, aber Fokus nächste Saison, wenn wir Champions League spielen.
Ja gut, und du hast natürlich noch quasi das perfekte Final von der Redemption Story vom Anthony.
Anthony, ja.
Also ich meine, das ist ja auch also Fußball-Meme-Kultur vom Feinsten. Also ich meine, ja, Fidget Spinner und Mean Look und was weiß ich, bei United und wirklich, also für 100 Millionen kaufen Ajax. Natürlich, United tut immer überbezahlen. Und dann so wenig geleistet in Manchester. Und ja, seit du bei Betis bist, habe ich das Gefühl, völlig befreit am Aufspielen, absolute Banger-Goal, Distanzschüsse, Schlenz, so richtig nice. Und ich weiß nicht, ich fände es einfach so, allein für diese Story fände ich es noch recht geil, wenn der jetzt gegen Chelsea noch einen reinhaut und sie den Titel dann holen.
By the way, natürlich auch ein Titel wäre es für Ricardo Rodriguez, wo, ja, also aus Schweizer Beteiligung sogar. Und Schweizer Beteiligung gibt es auch am Samstag, ist Champions League Finale, glaube ich.
Ich glaube es, ja.
Glaube auch, ja.
Bei Conference League.
Ja, ich glaube es.
Ja, ganz kurz, weißt du, wer dort die Torschützenliste anführt? Oder ich habe nach dem Halbfinale nicht mehr geschaut, aber er müsste immer noch.
Boah. Weißt du, dass er dabei war länger? Also Spieler von Djurgården und so kenne ich nicht.
Nein, es ist ein Spieler, wo du garantiert kennst. Ich weiß nicht, ob du weißt, bei welchem Club er spielt.
Sag mal den Club.
Jagiellonia.
Ah, ja, Pululu, ja sicher. Stimmt. Ja, der ist auch gut am Abgehen, ja. Ex-FCB-Spieler. Jetzt in Polen. Der hat, glaube ich, auch Angebot, glaube sogar irgendwie von, ja, wieder ein bisschen eine relevantere Liga, habe ich mal irgendwo gelesen. Aber ja.
Ja, nach so einer Saison nicht unwahrscheinlich. Das Finale übrigens, wenn ich es richtig jetzt so kurz nachgeschaut habe, in Breslau.
Okay.
Ja. Aber ja, der Finale ist am 31. am Samstag, PSG Inter, und ich glaube dort ja, haben wir nochmal Schweizer Beteiligung mit Jan Sommer, der ja, den grössten Titel von seiner Karriere spielen kann. Auch bei ihm einfach cool, ja, wie es bei ihm in den letzten Jahren nochmal gelaufen ist, den Transfer zu Bayern, dort den Titel können holen, dort aber nicht so den Respekt, die Wertschätzung ja. bekommen, genau. Und die hat er jetzt bei Inter aber absolut das richtig geile Bilder gefunden nach dem Halbfinale, wenn er gefeiert worden ist im San Siro vor der Kurve. Ja, also Daumen drücken für Jan Sommer in dem Finale.
Ja, ich glaube, ich würde mich dem anschließen. Ich weiss, jemand, der ab und zu zuhört, hat mir mal gesagt, dass Inter in Champions League-Finale kommen wird, und ich habe ihn fast ausgelacht. Es war Anfang Saison gewesen. Und ja, muss jetzt sagen, habe ich absolut recht gehabt. Ich meine, die haben eben, ich meine, die zwei Spiele gegen Barca, die sind unglaublich gewesen. Unglaubliche Spiele gewesen. Und ja, jetzt haben sie am Freitag Inter eine grosse Enttäuschung müssen erleiden.
Eine zweite jetzt. Schon. Ja, ja. Also nach Coppa, ja. Jetzt noch die Liga weg. Ja. Also da konzentriert sich jetzt alles auf das Finale. Also ich meine, vor ein paar Wochen ist noch Triple quasi ja. realistisch gewesen. Und jetzt, wenn sie jetzt das Champions League-Finale verlieren, dann stehen sie auch mit leeren Händen. Das wäre auch krass. Ja.
So gehypt worden die ganze Saison, wie sie schöne Fußball spielen und auch ja, wirklich auch grosse Gegner ausgeschaltet haben, und dann könntest du einfach an die Saison ohne irgendetwas durchstehen, was einfach schon absurd ist, aber eigentlich auch das, was wir am Fußball so lieben, das Unvorhersehbare. Aber ja, meine Sympathien sind sicher bei Inter im Finale, nicht nur wegen Jan Sommer, wobei man auch auf PSG-Sicht muss sagen, was Luis Enrique dort gemacht hat. Ich meine, vor 2-3 Jahren ist die Front 3 ist Neymar, Messi und
Mbappé
gewesen, oder?
Ja.
Und jetzt ist es ein Team, wo kein Weltstar, sage ich, hat, wo nicht nur ein Gesicht hat, sondern wirklich aus jungen Spielen, aus spannenden Spielen zusammengesetzt Team, wo auch mit Arsenal jetzt gerade im Halbfinale absolute Spitzenteams ausgeschaltet hat und wo man auch Respekt zollen muss, dass sie dort sind.
100%, also Respekt für jeden Fall. Ich glaube, bei PSG, oder, ist halt klar, dort wieder das Geld, wo reinfließt, das jo, schafft jetzt bei mir nicht gerade Sympathie. Auf der anderen Seite, eben, wie du es gesagt hast, jetzt hat man mal ein Team, das nicht mehr einfach aus zugekauften Weltstars, also natürlich hat man Spieler eingekauft und ist viel Geld drin und so weiter. Aber es zeigt so, hey, ein Team ist mehr wert als einfach ein paar Topstars. Und das finde ich wie so ein bisschen sympathischer an dem PSG-Team jetzt. Und fände es darum vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wie vor ein paar Jahren.
Absolut. Ja, für das stehen irgendwie beide Teams so ein bisschen. Also klar, du hast Kvaratskhelia, du hast Lautaro. Natürlich hast du
Dembélé bei PSG, aber es ist nicht...
Aber es ist nicht der absolute Weltstar, sondern beide Teams, sie definieren sich über das Kollektiv, Inter wahrscheinlich fast noch mehr. Und es ist ja so ein typisch italienisches Team, irgendwie, wo wirklich über den Einsatz alles geht. Und vielleicht auf PSG-Seite gleich noch ein bisschen das Kreativere und bei Inter mehr über Einsatzkampf und Taktik. Ja, es wird, glaube ich, ein mega spannendes Spiel. Ich bin echt gespannt. Ich habe absolut keine Ahnung, was mir erwartet. Ob es abgetastet gibt und irgendwie dann am Schluss 1-0 oder ob es wie gegen Barca am Schluss 4-3 ist. Ich bin echt gespannt. Ich würde mir nicht mal getrauen, Prognosen abzugeben.
Ja, ganz schwierig, ganz schwierig. Aber ich glaube, das Coole ist es diese Woche, dass wir nicht nur mehr das Champions League-Finale haben, sondern dass wir ganz viele Entscheidungen haben, die anstehen. Wir haben das Finale von der Relegation, Playoff, Playout, whatever, in der Schweiz. Wir haben den Conference League Final. Wir haben heute oben noch das Rückspiel in Deutschland um Relegation in der Bundesliga.
Cup-Final, Champions League Final.
Cup-Final, Champions League Final am Wochenende. Denn, also, ja, ich glaube, man kann jeden oben geilen Match schauen die Woche.
Ja, und dann über das alles werden wir am nächsten Montag dann berichten. Und dann eben Stand jetzt, aber wir geben das dann noch offiziell bekannt, es gibt dann noch eine Folge am 9. Juni, und dann machen wir wahrscheinlich 2 Wochen Sommerpause, also 16. und 23. Heisst nicht, dass nicht irgendwie auf Instagram unter Gamechanger Talk Bodenstrich irgendwelche Sachen auch dann noch auftauchen, aber einfach keine Folge. Und dann sind wir natürlich Ende Juni wieder zurück und absolut heiß fürs Highlight in diesem Sommer, der Frauen-EM hier in Basel. In Basel, auch in der Schweiz.
Sie ist auch in Basel, das Eröffnungsspiel ist in Basel. Und ja, bevor hast du EM gesagt und nicht FIFA, Club-Weltmeister, was auch immer.
Das ist ja auch noch stimmt.
Noch darauf angesprochen worden am Wochenende, ob wir da auch noch berichten. Mal schauen. Unser Fokus ist auf der EM, das ist ganz klar. Und ja, da freuen wir uns langsam richtig fest drauf.
Ja, absolut. Ich weiss gar nicht, die Club-WM, die probieren wir immer irgendwelche Tickets anzudrüllen, weil ich in so einem Newsletter bin für die WM nächstes Jahr in Amerika. Und jeden Tag kriege ich eine Mail, hey, wenn du jetzt Club-WM-Tickets kaufst, dann hast du ein Vorkaufsrecht für nächstes Sommer. Ja, mache ich nicht.
Finde ich gut.
Gut, ich hätte gesagt, wir machen den Deckel drauf. Ich glaube, wir sind ungefähr auf Stunde 10. Ist eigentlich okay. Merci vielmals fürs Zuhören. Merci dir, Linus, fürs Vorbeikommen.
Ja, danke, Till. Und ja, allen eine ganz gute Fußballwoche mit vielen geilen Matchen.
Dann kann ich mich nur anschliessen, um es in der Ort vom Valle auch sagen, bleibt frisch, habt eine gute Woche, habt eine gute Fußballwoche, aber auch sonst natürlich. Wir sind nächsten Montag wieder zurück. Am Schluss wie immer noch der Hinweis auf eben Instagram, Gamechanger Talk Bodenstrich. Da gibt es auch noch Content zu der letzten Gastfolge mit dem Levin Winkler und sonst Sachen. Und wenn euch das, was wir machen, gefällt, dann gebt uns doch positive Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und schreibt uns jetzt gerade für die nächsten zwei Folgen doch gerne auch Sachen, die wir diskutieren sollen. Wahrscheinlich sind wir dann auch wieder mehr wie nur zu zweit. Das wär mega cool und mit dem würde ich sagen, sind wir am Schluss angelangt. Nochmal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.